Ich heiße Trevor und bin im ersten Jahr an der Universität. Ich habe nicht viele Rechnungen zu bezahlen, da ich das Glück habe, von meiner Familie unterstützt zu werden. Dennoch muss ich mein eigenes Essen und gelegentliche Aktivitäten mit meinen Freunden selbst finanzieren. Ab und zu mache ich Lieferungen für Uber Eats, einfach nur, um genug Geld für diese Ausgaben zu verdienen. Ich fahre einen alten Honda Accord, der wahrscheinlich schon längst auf einem Schrottplatz stehen sollte, aber ich denke, er erfüllt seinen Zweck. An diesem Tag hatte ich bereits ein paar Stunden lang ausgeliefert und es war ungefähr 10 Uhr abends, als ich eine Bestellung bei Wendy's abholte. Es schien nichts Ungewöhnliches daran zu sein, zumindest soweit ich wusste. Ich fuhr etwa 15 Minuten auf einer fast leeren Autobahn. Die Ausfahrt führte direkt auf einen Schotterweg, mitten in einem Wald und ohne Straßenlaternen, sodass es sehr dunkel war. Die Scheinwerfer meines Hondas waren außerdem sehr schwach, was das Fahren auf diesem Weg wirklich schwierig machte. Ich konnte nur etwa 3 Meter weit sehen. Nach etwa einer Minute endete der Weg ganz plötzlich. Ich schaute in der Uber Eats App nach und sie zeigte an, dass ich angekommen war. Ich konnte jedoch nirgendwo ein Haus sehen. Ich stieg aus dem Auto und ging ein paar Schritte nach vorne, nur durch die Scheinwerfer beleuchtet, in der Hoffnung, einen Pfad oder etwas in der Art zu entdecken. Ich sah nichts, nur Bäume und Wald. Ich begann mich zu fragen, ob ich vielleicht eine Einfahrt auf dem Schotterweg übersehen hatte. Ich drehte mich um und öffnete die Autotür, doch genau in dem Moment, als ich einsteigen wollte, sah ich ein Licht im Wald. Es war nur ein schwaches Licht, das zwischen den Bäumen hervorschien. Es bewegte sich nicht, was mich glauben ließ, es könnte eine Verandalampe sein. Ich ging ein wenig näher, um besser sehen zu können, aber es war nicht hell genug, um irgendetwas in der Umgebung zu beleuchten. Wirklich das Einzige, was ich sehen konnte, war das Licht selbst. Ich stand dort eine Minute lang, unbeholfen mit der Wendy's-Tüte in der Hand, ohne zu wissen, ob ich mich nähern sollte oder nicht. Plötzlich bewegte es sich. Es verschwand hinter einem der Bäume, entweder weil es ausging oder einfach hinter dem Baum blieb, denn es erschien nicht wieder. Ich fühlte mich definitiv unwohl. Wenn das die Person war, die die Bestellung aufgegeben hatte, was machte sie dann? Ich machte ein paar Schritte rückwärts in Richtung meines Autos und genau in dem Moment hörte ich, wie Blätter direkt vor mir raschelten. Ich konnte hören, wie sich jemand näherte, aber ich sah noch nichts. Nur Dunkelheit zwischen den Bäumen. Ich ließ die Tüte fallen und sprang ins Auto. Mein alter, dummer Wagen brauchte eine Ewigkeit, um anzuspringen, aber als er es endlich tat, machte ich ein Wendemanöver und fuhr zurück auf dem Schotterweg. Währenddessen sah ich einen Mann am Rand des Scheinwerferlichts, der durch den Wald rannte. Offensichtlich versuchte er, auf den Weg zu kommen und mir den Weg abzuschneiden. Zum Glück schaffte ich es, vorbeizufahren, bevor er mich erreichen konnte. Denn ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass mein Auto rechtzeitig hätte bremsen oder ausweichen können. Der restliche Schotterweg war unheimlich still. Als ich wieder auf der Autobahn war, beendete ich meinen Dienst und fuhr direkt nach Hause. Ich suchte die Gegend auf Google Maps und es gab dort absolut kein einziges Haus. Es war nur ein verlassener Schotterweg, der in einer Sackgasse endete. Ich weiß nicht, worin ich da hineingeraten bin oder wie viele Leute sich in dem Wald um mich herum befanden, aber ich weiß, dass ich Glück hatte, da wieder rauszukommen. Über mehrere Jahre arbeitete ich als Datenerfasser in einem privaten Unternehmen. Es war ein einfacher Job, der im Unternehmen wenig geschätzt wurde. Die Vorgesetzten gaben mir ständig Aufgaben, die eigentlich nicht zu meinem Tätigkeitsbereich gehörten, aber da ich jung war und es mein erster richtiger Job war, nahm ich es einfach hin. Das Büro befand sich im 5. und obersten Stockwerk eines Bürogebäudes in einem kleinen Gewerbepark am Stadtrand. Unsere Firma belegte nur diese Etage, während die anderen an verschiedene Unternehmen vermietet waren. Soweit ich wusste, handelte es sich bei all diesen Firmen um Dienstleistungsunternehmen, deren Büros sich zwischen 17 und 18 Uhr leerten. Unsere war die einzige, in der manchmal noch Personal später arbeitete. Als Datenerfasser und im Grunde Verantwortlicher für jede zusätzliche Aufgabe war ich oft derjenige, der abends länger blieb, um offene Arbeiten zu erledigen. Da ich der am schlechtesten bezahlte Angestellte war, störte es niemanden, wenn ich Überstunden machte. An diesem Abend hinterließ mir mein Chef einen Haufen Arbeit. Er fragte nicht einmal, ob ich bleiben könne, sondern ging einfach davon aus. Und ich, damals noch sehr gefällig, stimmte zu. Das zusätzliche Geld konnte ich gut gebrauchen. Und wenn das Büro leer war, machte mir die Arbeit sogar mehr Spaß, da ich nicht ständig überwacht wurde. Um 18 Uhr gingen alle nach Hause und ich blieb allein zurück. Nach etwa einer halben Stunde gingen die Hauptlichter im Gebäude aus und nur die Energiesparlampen blieben an. Ich saß vor dem Computer und arbeitete in meinem eigenen Tempo weiter. Etwa 3 Stunden vergingen. Das Gebäude war dunkel und still und ich war vertieft in meine Arbeit, als ich plötzlich etwas unter mir hörte. Das Gebäude war groß, mit vielen Räumen, und das Geräusch war gedämpft und hallte ein wenig. Aber es klang für mich wie eine Tür, die geöffnet oder geschlossen wurde. Ich hörte kurz auf zu arbeiten und lauschte, um das Geräusch einzuordnen. Aber da ich nichts weiteres hörte, machte ich einfach weiter. Ich maß dem Ganzen keine große Bedeutung bei. Ich glaubte nicht, dass es wirklich eine Tür war, sondern eher das Gebäude, das knarrte oder sich bewegte. Weitere 30 bis 45 Minuten vergingen. Ich war fast fertig. Nur noch etwa 1 Stunde Arbeit lag vor mir, bevor ich nach Hause gehen konnte. Doch ich wurde müde, also stand ich auf, um mir einen Kaffee an der Maschine in der Nähe des Eingangs zu holen. Ich weiß nicht, wie ich es vorher nicht bemerkt hatte, aber als ich mit dem Kaffee in der Hand an meinen Schreibtisch zurückkam, sah ich, dass die Tür zum hinteren Flur offen stand. Diese Tür führte zum Versorgungsschrank und zu den Treppen, die zu den anderen Etagen hinabführten. Sie war immer geschlossen, weil sie kaum jemand benutzte. Neugierig ging ich näher heran und streckte den Kopf hinaus, um mich umzusehen. Die Türen zum Treppenhaus und zum Versorgungsschrank waren geschlossen. Nichts schien ungewöhnlich. Trotzdem lief mir ein kalter Schauer über den Rücken und ich fühlte mich unwohl. Ich dachte, es lag vielleicht an der schummrigen Beleuchtung im Flur, der nachts ziemlich unheimlich wirkte. Ich ging zur Tür des Treppenhauses und überprüfte sie, nur um sicher zu gehen. Dann ging ich zurück ins Büro und schloss die Tür hinter mir. Nur noch 1 Stunde Arbeit. Wenn ich sie schnell erledigte und ging, gab es nichts, worüber ich mir Sorgen machen müsste. Aber dass die Tür offen gewesen war, war wirklich seltsam. Es gab keinen Grund, warum jemand hinaufkommen sollte, und wenn doch, warum hätte er dann nichts zu mir gesagt? Ich versuchte weiterzuarbeiten, aber es war schwierig. Alle paar Minuten hatte ich das beunruhigende Gefühl, beobachtet zu werden. Ich hob den Blick und sah mich um, aber da war nichts. Es störte mich, weil es mich ablenkte und alles länger dauerte, aber das Gefühl war so stark, dass ich nicht anders konnte, als mich immer wieder umzusehen. So vergingen weitere 30 Minuten. Dann, während ich auf den Bildschirm starrte, wurde plötzlich alles um mich herum dunkel. Die schummrigen Lichter gingen auf einen Schlag aus und nur das blasse Leuchten des Computers blieb. Alles andere war in völliger Dunkelheit. Ich drehte mich sofort in Richtung der Lichtschalter und stand auf, um dorthin zu gehen, aber ich blieb stehen, bevor ich auch nur einen Schritt machte. In der Stille des Gebäudes hörte ich langsame, leise Schritte, die sich aus dieser Richtung näherten. Einer nach dem anderen, immer näher, aus der Dunkelheit jenseits des Bildschirms. Ich war für ein paar Sekunden wie gelähmt vor Angst, bis mich das Adrenalin zum Laufen brachte. Ich rannte direkt zur Treppentür. Ich erreichte den Flur und lief die Treppe hinunter, wo es endlich etwas Licht gab. Ich hörte nicht auf zu rennen, bis ich das Erdgeschoss erreicht und das Gebäude verlassen hatte. Natürlich rief ich den Notruf. Ich wartete draußen in der Kälte fast 15 Minuten, bis ein Polizist eintraf, und weitere 5 Minuten, bis 2 weitere Beamte kamen, um das Gebäude zu durchsuchen. Sie fanden niemanden. Am frustrierendsten war, dass es 2 Tage dauerte, bis sie an die Sicherheitsaufnahmen kamen. Und die waren nutzlos. Das System war alt, über 30 Jahre, in Schwarz-Weiß, pixelig und verschwommen, sodass man nichts erkennen konnte. Das Einzige, was man herausfand, war, dass der Mann gegen 14 Uhr das Gebäude betreten hatte, mit der Behauptung, er habe einen Termin bei einer der anderen Firmen. Dann versteckte er sich im Versorgungsschrank, bis alle gegangen waren, außer mir. Er schlich eine Weile herum, bis er bemerkte, dass ich noch da war. Es ist unklar, was er vorhatte oder wollte. Vielleicht wollte er mich nur erschrecken, damit ich gehe, oder er hatte finsterere Absichten. Da es keine klare Aufklärung gab, beschloss ich, danach zu kündigen. Ich bin aus vielen Gründen sehr froh darüber, aber einer der wichtigsten war, dass ich nach dem Vorfall nicht mehr allein in diesem Gebäude bleiben musste. Vor allem, weil man ihn nie gefunden hat. Ich arbeite in der Nachtschicht in einem örtlichen Versandlager. Der Großteil meiner Arbeit besteht darin, den Bestand zu zählen, sicherzustellen, dass alle Sendungen und Artikel registriert und während des gesamten Organisationsprozesses nachverfolgt werden. Hin und wieder habe ich einen Kollegen in derselben Schicht, aber meistens bin ich allein. Diese Nacht unterschied sich nicht von den anderen. Ich kam im Lager an und meldete mich bei meinem Vorgesetzten, der das Gebäude abschloss und mich allein zurückließ. Ich begann mit meiner üblichen Routine, indem ich alle Sendungen überprüfte, die tagsüber angekommen waren. Etwa eine Stunde nach Schichtbeginn kam ich an einer Tür vorbei, die leicht offen stand. Sie war nicht ganz geöffnet, aber auch nicht richtig geschlossen, sodass sie ein wenig hervorstand. Diese bestimmte Tür befand sich auf der Rückseite des Gebäudes, dort, wo normalerweise die Lkw-Fahrer hereinkommen. Ich öffnete sie und sah hinaus, aber ich sah nur einen leeren, stillen Parkplatz hinter dem Lager. Nichts fiel besonders auf, also nahm ich an, dass mein Vorgesetzter vergessen hatte, sie abzuschließen. Ich hatte keinen Schlüssel für diese seitlichen Zugangstüren, also konnte ich sie nicht sichern. Aber ehrlich gesagt störte mich das nicht weiter. Es schien mir nicht wichtig. Ich schloss die Tür und ging zurück zur Bestandsaufnahme. Ich arbeitete recht zügig und kam gut voran, als ich aus dem Augenwinkel sah, wie sich etwas am Ende des Gangs bewegte. Ich sah sofort auf, aber da war nichts. Was ich aus meinem peripheren Blickfeld wahrgenommen hatte, war, als hätte jemand den Gang überquert. Ich dachte, es müsse eine optische Täuschung gewesen sein, aber mein Herzschlag beschleunigte sich für einen Moment. Ich schüttelte den Kopf und rieb mir die Augen, fragte mich, was mit mir los war. Ich überlegte kurz, ob ich nachsehen sollte, aber entschied mich zunächst dagegen, hauptsächlich, weil es meine Arbeit verzögert hätte, dorthin zu gehen, und weil ich mir zu 99% sicher war, dass es nichts war. So etwas passiert ständig. Man glaubt aus dem Augenwinkel etwas gesehen zu haben, und es ist immer nichts. Warum sollte es diesmal anders sein? Aber im Laufe der Minuten konnte ich das leise, nagende Gefühl nicht abschütteln, dass da vielleicht doch jemand war. Ich seufzte, ein wenig enttäuscht von mir selbst, weil ich mich so unruhig fühlte, und ging den Gang bis zum Ende entlang. In diesen Abschnitt gehe ich fast nie, weil er nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. Dort gibt es nur Regale voller großer Paletten, die versandbereit sind. Da ich dort nicht arbeite, war der Bereich größtenteils unbeleuchtet. Ich stand im Gang und blickte einige Sekunden lang in den großen, dunklen Raum, in der Hoffnung, irgendeine Bewegung zu erkennen. Aber da war nichts. Ich kehrte zurück in den Gang und arbeitete weiter an der Stelle, wo ich zuvor aufgehört hatte. Vielleicht wegen dieser kleinen Situation überkam mich plötzlich eine Welle der Erschöpfung. Auf einmal war ich müde und nicht mehr so motiviert, wie ich es noch wenige Minuten zuvor gewesen war. Trotzdem wollte ich den Gang fertig machen, bevor ich eine Pause einlegte, also arbeitete ich weiter. Aber keine 5 Minuten später bemerkte ich wieder etwas aus dem Augenwinkel. Meine Augen wanderten instinktiv zum Ende des Gangs. Ich hätte schwören können, dass ich eine Gestalt gesehen hatte. Jemanden, der hinter der Ecke hervorschaute, als würde er mich beobachten. Doch wieder war da nichts. Diesmal ließ ich sofort alles liegen und ging rasch zum Ende des Gangs. Auch wenn es dunkel war, sah ich absolut nichts. Ich rief, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten, aber ich dachte, es war einen Versuch wert. Hallo? Ich wartete ein paar Sekunden und ging dann weiter in den Raum hinein. Es war so still, dass jeder meiner Schritte durch das ganze Lager hallte. Ich blieb in der Mitte stehen und sah mich um. Während ich dort stand, überkam mich ein beunruhigendes, unheimliches Gefühl, beobachtet zu werden. Dass ich nichts sehen konnte, machte es nur schlimmer. Ich ging hastig zurück, erreichte das andere Ende des Gangs und warf noch einen letzten Blick zurück. Die Dunkelheit in diesem Raum jagte mir eine Gänsehaut ein. Ich wollte mich gerade abwenden und wieder an die Arbeit gehen, als plötzlich ein extrem lautes Geräusch durch das Lager hallte. Es klang metallisch, als hätte jemand mit etwas auf eines der großen Regale geschlagen. Danach herrschte einige Sekunden völlige Stille, nur unterbrochen von den leisen Echos, die im Raum widerhallten, bevor ein weiteres Geräusch zu hören war. Diesmal leiser, wie ein wiederholtes Klopfen gegen das Metallregal. Es war, als wollte jemand meine Aufmerksamkeit erregen, mich zurück in den dunklen Raum locken. Aber da ich mir nun sicher war, dass es eine Person war, und völlig verängstigt, rannte ich davon. Ich lief zur Hintertür hinaus und auf den Parkplatz. Erst in sicherer Entfernung rief ich um Hilfe. Ich erwartete nicht viel von der Polizei, zumindest nicht sofort, aber überraschenderweise fanden sie bei ihrer Durchsuchung des Gebäudes einen Mann, der sich hinter einem der großen Regale im dunklen Raum versteckt hatte. Es war ein etwa 40-jähriger Mann mit einem sehr ungepflegten und verstörenden Aussehen. Was noch unheimlicher war, als sie die Sicherheitsaufnahmen überprüften, stellten sie fest, dass er in der vergangenen Woche mehrmals um das Gebäude geschlichen war und jede Tür ausprobiert hatte, ob sie offen war. An all diesen Nächten war ich allein im Lager gewesen, manchmal nur wenige Meter von der Tür entfernt, hinter der er sich befand. In dem kurzen Moment, in dem ich ihn sah, als sie ihn aus dem Lager führten und in das Polizeiauto setzten, wirkte der Kerl völlig verwirrt und geistig abwesend. Ich weiß nicht, ob sie je herausfanden, was er vorhatte, aber der bloße Gedanke daran, wie er versuchte, mich in diesen Raum zu locken, lässt mir noch immer einen Schauer über den Rücken laufen. Als ich an der Universität war, arbeitete ich in Teilzeit in der 24-Stunden-Wäscherei meiner Eltern und übernahm dabei die Nachtschichten. Es war ein kleiner Laden am Rande der Stadt. Das Gebäude hatte für mich schon immer etwas seltsam Unheimliches an sich, was für einen solchen Ort ungewöhnlich war. Vielleicht lag es am Alter des Hauses oder dem ständigen Summen der Maschinen im Hintergrund, das mir ein beklemmendes Gefühl gab. Trotzdem dachte ich, es sei besser, im Geschäft meiner Eltern zu arbeiten, als irgendwo anders. Es war Freitag, der einzige Tag, an dem ich eine komplette Nachtschicht von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens übernahm. Ich löste meinen Vater ab, der mir ein paar Snacks im Hinterzimmer zurückließ und wie immer sagte, ich solle anrufen, wenn ich etwas brauchte. In der ersten Stunde kamen noch einige Kunden, also blieb ich hinter der Theke und sorgte dafür, dass alles reibungslos lief. Gegen Mitternacht waren alle gegangen und die Maschinen standen leer. Ich wartete noch etwa 15 Minuten hinter der Theke, checkte mein Handy und wollte dann mit den Reinigungsarbeiten beginnen. Doch in diesem Moment betrat ein Kunde den Laden. Ich blickte auf und war ziemlich verwirrt. Er hatte nichts bei sich. Keine Wäsche, keine Tragetasche. Er trug einen dicken Pullover mit hochgezogener Kapuze und hatte die Hände in den Taschen vergraben. Ich sagte, "Hallo." Aber er sah mich nicht an und antwortete nicht. Er ging nur langsam zwischen den Reihen der Wasch- und Trockenmaschinen hindurch, als würde er sich umsehen, bevor er zurück zum Eingang ging und hinausging. Ich konnte nicht anders, als ihm nachzusehen, wie er über den Parkplatz verschwand. Er stieg in kein Auto, sondern überquerte einfach die Straße und war weg. Es ist nicht normal, dass jemand mitten in der Nacht ohne Grund in eine Wäscherei kommt, nur um ein bisschen herumzulaufen. Technisch gesehen hatte er nichts Schlimmes getan, aber ich fühlte mich deswegen sehr seltsam. Dass ich allein dort war, machte es nicht besser. Ich denke, wenn andere Kunden im Laden gewesen wären, hätte ich mich sicherer gefühlt und ihn vielleicht nicht einmal bemerkt. Da es nichts weiter zu tun gab, fing ich mit den Reinigungsarbeiten an. Der einzige Grund, der mir einfiel, warum dieser Typ so hereinkam und herumlief, war, dass er vielleicht nach einem verlorenen Kleidungsstück suchte, das er zuvor hatte fallen lassen. Eine schwache Vermutung, denn logischerweise hätte er mich fragen müssen, ob ich es gesehen hätte. Doch das tat er nicht. Darüber dachte ich die nächsten 20 Minuten nach, während ich die Theken putzte und den Laden aufräumte. Irgendwann blickte ich auf und sah denselben Typen direkt vor dem Eingang stehen. Ich bemerkte ihn fast nicht, denn er war komplett in Schwarz gekleidet und draußen war es dunkel. Als ich ihn erkannte, ging er schon wieder weg. Wie lange hatte er dort gestanden und mich beobachtet? Nach ein paar Augenblicken ging ich zur Tür und spähte so weit wie möglich hinaus. Aber der Typ war verschwunden. Ich konnte nicht einmal erkennen, wohin er gegangen war. Etwas an seinem Auftreten und der unheimlichen Art, wie er auftauchte, jagte mir Angst ein und ließ mich alles andere als wohlfühlen. Ich überlegte, meinen Vater anzurufen, aber ich hätte mich schrecklich gefühlt, ihn nur wegen eines verdächtig wirkenden Typen zu wecken. Ich wusste, mein Vater hätte mich nicht ausgeschimpft, aber ich war erst seit ein paar Monaten dort und wollte zeigen, dass ich verlässlich war. Die nächste Stunde blieb ich wachsam, saß praktisch hinter der Theke und starrte durch die Fenster. Doch als die Zeit verging und keine weiteren Kunden kamen, wurde ich nachlässig. Ich war mit meinem Handy beschäftigt, um mir die Zeit zu vertreiben, bis ich kurze, knarrende Geräusche aus dem hinteren Teil des Ladens hörte. Ich stand auf und ging ein paar Schritte zurück, um zu lauschen. Es klang, als würde etwas geschleppt oder als bewege sich jemand in einem der Hinterzimmer. Ich hörte nur ein paar Sekunden lang zu, bevor mir klar wurde, da war jemand und ich musste verschwinden. Ich drehte mich um und bewegte mich leise zur Haupttür, bereit, die Polizei zu rufen und nach draußen zu stürmen. Doch die Tür klemmte. Sie ging nicht auf. Ich schaute nach unten und erkannte durch das Glas, dass etwas um die Griffe auf der Außenseite gewickelt war. Plötzlich verstand ich, was dieser Mann draußen getan hatte, als er vor der Tür stand und mich beobachtete. Panik durchflutete meinen ganzen Körper. Es gab nur noch einen Hinterausgang. Ich ging ganz leise in Richtung Hinterzimmer, immer noch die Geräusche von jemandem hörend, der Dinge bewegte. Aber definitiv vorsichtig, als würde er versuchen, unauffällig zu sein. Als ich die Schwelle erreichte und hineinsah, erblickte ich ihn. Er stand mit dem Rücken zu mir und durchsuchte einige Kartons auf dem Boden. Dann blickte ich zur Ausgangstür. Das war meine Chance. Ich rannte los. Der Mann drehte sich sofort um und sah mich. Ich erreichte die Tür und für einen Moment sank mir das Herz. Eine Art improvisiertes Seil war um den Griff gebunden, als hätte er versucht, sie zu blockieren. Glücklicherweise hatte sein Plan nicht funktioniert und ich konnte die Tür trotzdem aufdrücken und fliehen. Sobald ich draußen war, kam auch der Mann heraus. Doch unter freiem Himmel verfolgte er mich nicht. Er rannte einfach weg. Mein Vater und die Polizei kamen, aber es gab kaum Hinweise, wohin er verschwunden sein könnte. Es war klar, dass dieser Mann versucht hatte, mich dort mit ihm einzusperren. Vermutlich wollte er es unauffällig tun, doch er musste erst etwas finden, um die Hintertür zu blockieren, was mir am Ende die Flucht ermöglichte. Seine Absichten waren wahrscheinlich grauenhaft, und wenn ich heute an diese Nacht zurückdenke, kommt es mir verrückt vor, dass ich erst im allerletzten Moment gemerkt habe, dass etwas nicht stimmte. Zumindest bin ich jetzt, wenn ich allein arbeite, 1000-mal wachsamer. Ich vertraue nie darauf, dass jemand völlig harmlos ist. Denn ich weiß, hätte dieser Mann es geschafft, die Hintertür zu blockieren, hätte es für mich kein Entkommen gegeben. Ich arbeite seit etwa 6 Monaten als Sicherheitsmann in diesem Industriekomplex in Detroit. Es ist nicht der beste Job, aber er zahlt anständig und deckt die Rechnungen. Die meiste Zeit sitze ich da, überwache die Kameras und stelle sicher, dass sich niemand dort herumtreibt, wo er nicht sollte. Die meisten Nächte sind ruhig, nur ich und ein Haufen leerer Gebäude. Seit ich angefangen habe, arbeite ich die Nachtschicht von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Es ist hart für den Schlafrhythmus, aber ich komme klar. Die Fabrik ist ein alter Ort. Früher wurden hier Autoteile hergestellt. Jetzt steht der größte Teil leer, nur ein paar Gebäude sind noch in Betrieb. Nachts gibt es nur Schatten und Echos, mit Ratten, die herumhuschen. Manchmal beginne ich meine Schicht damit, die Türen zu überprüfen, sicherzustellen, dass sie verschlossen sind, und dann setze ich mich ins Sicherheitsbüro, trinke Kaffee und beobachte die Kameras. Alle paar Stunden mache ich eine Runde, leuchte mit meiner Taschenlampe in die dunklen Ecken. Um ehrlich zu sein, es ist langweilig. Aber es ist Geld. Doch dann ging in einer Nacht alles schief. Es war eiskalt, diese typische Kälte von Michigan, die einem in die Knochen kriecht. Ich war bei meiner dritten Tasse Kaffee und fühlte mich erschöpft, weil ich am Tag davor schlecht geschlafen hatte. Während ich auf die Bildschirme starrte, sah ich etwas auf Kamera 3 in der Nähe des hinteren Ladedocks. Es sah aus wie ein Schatten, der sich schnell und heimlich bewegte. Ich beugte mich vor, kniff die Augen zusammen, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Zuerst dachte ich, es könnte nichts sein, aber dann sah ich es wieder, wie es schnell über den Bildschirm huschte. Ich seufzte, griff nach meiner Taschenlampe und meiner Jacke und ging raus. Die Fabrik ist nachts ein Labyrinth. Alte, große Gebäude mit schmalen Gassen dazwischen. Ich leuchtete herum, überprüfte das Ladedock. Die Tür war verschlossen, keine Anzeichen dafür, dass jemand eingedrungen war. Dann ging ich zum Zaun und sah, dass er intakt war, keine Löcher. Ich dachte, vielleicht war es nur der Wind, der Müll bewegte, und wollte schon zurückgehen, als ich etwas hörte. Wie ein leises Kichern. Ich erstarrte und lauschte angespannt. Und dann kamen sie aus den Schatten. Es waren 4 oder 5, alle mit Masken, wie zu Halloween oder so. Man konnte sehen, dass sie jung waren, an der Art, wie sie sich bewegten, nervös und voller Energie, wie Kinder, die von Zucker hochgedreht sind. Einer von ihnen stieß mich heftig und ich ließ fast die Taschenlampe fallen. Bevor ich reagieren konnte, schlug mir ein anderer so hart in den Magen, dass mir die Luft wegblieb. Ich krümmte mich zusammen, keuchte, und dann stürzten sie sich alle auf mich, schlugen und traten auf mich ein wie ein Rudel wilder Tiere. Ich versuchte mich zu wehren, traf sogar einen mit der Taschenlampe, aber sie waren zu schnell. Jemand riss sie mir aus der Hand und warf sie weg. Dann schlug mir ein anderer ins Gesicht. Ich spürte, wie meine Nase brach und das Blut begann zu laufen. Ich schmeckte es in meinen Nebenhöhlen. Ich versuchte zu schreien, aber sie schlugen weiter auf mich ein, warfen mich immer wieder zu Boden. Jemand trat mir gegen die Beine und ich fiel hart hin, spürte den Schmerz in meinen Knien und Händen, als ich auf den Kies aufschlug. Aber sie hörten nicht auf. Die Tritte trafen meine Rippen, meinen Rücken, meine Arme. Ich rollte mich zusammen, versuchte meinen Kopf zu schützen, aber es half nicht viel. Der Schmerz war überall und ich konnte sie lachen hören, laut und hemmungslos, als wäre es ein Spiel. Es war krank, wie sie es genossen. Sie benahmen sich wie Kinder, aber böse. Die Art, die Fliegen die Flügel ausreißt, nur zum Spaß. Das machte mir mehr Angst als der Schmerz. Wie es ihnen egal war, wie es ihnen zu gefallen schien. Es dauerte an, was wie Stunden fühlte, obwohl es nicht so lange gewesen sein konnte. Schließlich schlug mir einer von ihnen auf den Kopf und dann wurde alles schwarz. Plötzlich war da nichts mehr, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Als ich aufwachte, war es immer noch dunkel und kalt. Ich lag auf dem Boden, das Gesicht im Kies. Mein Kopf schmerzte höllisch und mein Mund schmeckte immer noch nach Blut. Ich versuchte, mich zu bewegen, aber mein ganzer Körper wehrte sich. Meine Rippen brannten und meine Hände reagierten nicht richtig. Ich spuckte Blut und Stücke meiner Zähne aus. Sie hatten mich zusammengeschlagen. Ich wusste nicht, wie lange ich bewusstlos gewesen war. Die Kinder waren weg, keine Spur von ihnen. Meine Kleidung war zerrissen und meine Schuhe, ein paar Air Jordan von 99, waren verschwunden. Ich suchte nach meiner Brieftasche, aber sie war noch in meiner Tasche. Sie wollten wohl kein Geld, nur verletzen. Langsam stand ich auf, zitternd und benommen. Jeder Schritt tat weh, aber ich stützte mich an der Wand ab und taumelte zurück zum Büro. Ich stolperte, meine Beine waren schwach, meine Rippen stachen bei jedem Atemzug. Endlich erreichte ich das Sicherheitsbüro, ließ mich auf den Stuhl fallen und griff nach dem Telefon. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich kaum 911 wählen konnte. Ich stammelte etwas darüber, dass ich angegriffen worden war, gab ihnen die Adresse und dann saß ich einfach nur da, wartete und versuchte nicht wieder ohnmächtig zu werden. Die Sanitäter kamen schnell, mit blinkenden Lichtern. Sie hoben mich auf eine Trage und fragten, was passiert war. Aber mein Kiefer schmerzte zu sehr, um zu sprechen. Sie brachten mich ins Krankenhaus, wo ich ein paar Tage verbrachte, verbunden und verarztet. Der Arzt sagte, ich hätte gebrochene Rippen, eine Gehirnerschütterung, gebrochene Finger und ein zerschlagenes Gesicht. Sie mussten mir sogar ein paar Zähne ziehen. Sie gaben mir Schmerzmittel und sagten, ich hätte Glück, dass es nicht schlimmer war. Aber ich fühlte mich nicht glücklich. Die Polizei kam ins Krankenhaus, zwei Beamte, einer älter, einer jünger. Sie baten mich, die Angreifer zu beschreiben, aber ich hatte nicht viel zu sagen. Die Masken verdeckten ihre Gesichter und es war dunkel gewesen. Ich sagte ihnen, sie seien jung, schnell gewesen, hätten gelacht wie Verrückte. Aber das war alles. Sie notierten es und sagten, sie würden ermitteln. Aber ich glaube, ich habe nie wieder von ihnen gehört. Wahrscheinlich wusste ich, dass sie diese Kinder nie finden würden. In Detroit gibt es zu viele Schatten, in denen man sich verstecken kann. Nach ein paar Tagen durfte ich nach Hause. Alles tat mir noch weh und ich konnte kaum mehr als herumsitzen. Arbeiten ging auf keinen Fall. Ich habe zwei Kinder, die auf mich angewiesen sind und ich wusste nicht, wie ich die Rechnungen bezahlen sollte. Meine 8-jährige Tochter weinte, als sie mich so zugerichtet sah. Mein 12-jähriger Sohn versuchte stark zu wirken, aber man sah, wie sehr es ihn mitnahm. Ich sagte ihnen, ich hätte einen Arbeitsunfall gehabt. Ich wollte nicht, dass sie die Wahrheit erfuhren und Angst bekamen. Meine Schwester half mir, brachte Essen und wechselte meine Verbände. Sie ist Krankenschwester, also wusste sie, was zu tun war. Ich hasste es, so von ihr abhängig zu sein, aber ich kam nicht allein zurecht. Das Aufstehen war jeden Tag ein Kampf. Meine Rippen schmerzten, meine Hände funktionierten wegen der gebrochenen Finger nicht richtig und ich fühlte mich nutzlos. Als könnte ich nicht einmal für mich selbst sorgen, geschweige denn für meine Kinder. Ich konnte nicht aufhören, an diese Nacht zu denken, immer und immer wieder. Warum hatten sie das getan? Nur zum Spaß? Ich habe noch nie jemandem etwas getan, ich habe nur meinen Job gemacht. Es ergab keinen Sinn. Mein Chef rief an und sagte, es täte ihm leid, was passiert sei. Sie würden die Sicherheit erhöhen, vielleicht einen weiteren Wachmann einstellen. Aber das machte es nicht viel besser. Die anderen Wachleute klopften mir auf die Schulter, als ich endlich zurückkam, und sagten, sie seien froh, dass es mir gut ging. Aber ich sah die Sorge in ihren Augen. Niemand wollte der Nächste sein. Die Polizei hat diese Kinder nie geschnappt, und sie wird es wahrscheinlich auch nie tun. Es zerstört mich, dass sie damit durchgekommen sind, während ich mit diesen Narben zurückbleibe. Es ist nicht fair. Aber was kann ich tun? Das Leben ist nicht fair, schätze ich. Jetzt bin ich vorsichtiger, schaue ständig um mich, erwarte Ärger. Vielleicht ist das gut. Es hält mich wachsam. Aber es hat mir auch gezeigt, wie schnell alles schiefgehen kann und dass man es nicht immer verhindern kann. Ich mache weiter, für meine Kinder, für mich selbst. Und ich schätze, es gibt keine andere Wahl. Ich glaube, ich kann diese Frage beantworten, da ich früher als Schichtleiter bei Burger King gearbeitet habe, während ich abends studierte. Unser Restaurant befand sich in einem großen Einkaufszentrum neben einem Walmart. Alle Geschäfte in diesem Zentrum hassten es, neben dem Walmart zu sein, weil der dortige Geschäftsführer besonders kleinlich und unangenehm war. Zum Beispiel, wenn in einem Geschäft ein Problem gemeldet wurde, etwa, dass die Mitarbeitereinrichtungen beschädigt waren, feuerte er einfach die Mitarbeiter, die das Problem meldeten, anstatt es wie ein Erwachsener zu beheben. Und das Problem blieb meist ungelöst, bis es zu einem Notfall wurde. Wie als die Klärgrube überlief, oder was auch immer diesen widerlichen Abwassergeruch auf dem Parkplatz eine ganze Woche lang verursachte. Falls das wie ein sehr spezifisches Beispiel klingt, dann deshalb, weil es das war. Es war ekelhaft. Aufgrund unseres Ärgers und der anschließenden Standpauken, die wir ihm verpassten, konnte er uns nicht feuern. Und unser Manager hasste ihn noch mehr als wir. Jedes Jahr zeigte er seine Verachtung für die Fast-Food-Restaurants nebenan, indem er den Schnee von seinem Parkplatz zu großen Haufen auftürmte, die die Einfahrten zu unseren blockierten. Ja, er war so ein Mensch. 3 Monate später, bereits im Sommer, mitten in der hektischen Mittagszeit, war unser Parkplatz voll, wie es oft der Fall war. In solchen Situationen parkten die Leute am hinteren Ende des Walmart-Parkplatzes und liefen zu uns. An diesem Tag erwähnten mehrere Kunden, dass sich in einem der Blumenbeete auf dem Walmart-Parkplatz ein wachsendes Nest von Feuerameisen befand. Wir warnten die Leute, vorsichtig zu sein, stellten sogar Schilder auf und riefen mehrmals bei unserem Regionalmanager an, um ihn zu bitten, einen Kammerjäger zu beauftragen. Er erklärte, dass einfach keine Mittel für professionelle Schädlingsbekämpfung vorhanden seien, aber er werde die Zentrale so schnell wie möglich kontaktieren, da nur diese über das entsprechende Budget verfüge. Er zeigte Verständnis, konnte aber nichts sofort unternehmen. Es war frustrierend, aber so liefen die Dinge halt. Ein paar Tage später betrat eine Frau mit 3 Kindern das Restaurant während der Mittags-Rush-Hour. Die Mutter war freundlich und höflich, die Kinder unglaublich niedlich. Sie bestellte ein großes Menü für sich, 3 Kindermenüs für die Kleinen, und dann gingen sie. Interaktion beendet, oder? Nicht ganz. Es konnten keine 10 Minuten vergangen sein, als die Frau wieder ins Restaurant kam. Ich erkannte sie sofort, weil sie so nett gewesen war. Das ist das Ding in der Servicebranche. Manchmal bevorzuge ich freundliche Gäste gegenüber Idioten, die Trinkgeld geben. Doch diesmal sah sie weder glücklich noch zufrieden aus. Tatsächlich wirkte sie sichtlich verzweifelt. Mein erster Gedanke war, dass wir vielleicht einen Fehler bei ihrer Bestellung gemacht hatten. Vielleicht war eines der Kinder wütend, weil es nicht das gewünschte Spielzeug bekommen hatte. Doch je länger ich sie ansah, desto klarer wurde, dass sie nicht nur verzweifelt, sondern geradezu panisch wirkte. Als ich bemerkte, dass sie tatsächlich weinte, trat ich hinter die Theke und fragte höflich: "Kann ich Ihnen helfen, Ma'am?" Sie versuchte zu sprechen, aber es gelang ihr nicht. Sie schluchzte nur unkontrolliert, kämpfte gegen die Tränen an und verlor. Ich sagte ihr, dass alles gut werden würde, dass sie tief durchatmen solle. Und das tat sie. Es funktionierte. Sie konnte wieder sprechen, aber was ich dann hörte, ließ mich fast wünschen, sie hätte es nicht getan. "Mein Sohn ist voller Feuerameisen. Bitte helfen Sie mir." Mir fiel fast die Kinnlade herunter. Das Schlimmste, was ich mir vorgestellt hatte, war ein gereizter Erwachsener mit ein paar Stichen, der uns in den Ruin klagen wollte. Aber ein Kind. Ich rannte so schnell ich konnte zu dem Blumenbeet auf dem Walmart-Parkplatz. Sofort sah ich die Kinder. 2 von ihnen standen auf der Motorhaube des Autos, mit dem die Mutter gekommen war, während der Junge wild herumsprang, vor Schmerzen schrie und Tränen über sein kleines Gesicht liefen. Seine Beine, ich werde seine armen Beine nie vergessen. Sie waren fast vollständig von kleinen, orange-schwarzen Feuerameisen bedeckt. Selbst aus der Entfernung konnte man sehen, wie sie über seine Beine krabbelten, die bereits mit kleinen roten Stichen übersät waren. Mein erster Gedanke war, den Schlauch zu benutzen, den wir hinten im Restaurant hatten, um die Beine des Jungen abzuspritzen. Eine Randnotiz. Meiner Cousine war genau dasselbe passiert, als wir Kinder waren. Und ich erinnerte mich, dass mein Vater den Tag rettete, indem er sie mit dem Hochdruckstrahl abspritzte. Sie schrie wie am Spieß, aber es half. Doch dann wurde mir ein großes Problem mit meiner Idee bewusst. Wenn dies näher am Restaurant passiert wäre, hätte ich den Schlauch nutzen können. Aber ich erinnerte mich, dass dies der Walmart-Parkplatz war, wo sie geparkt hatten, bevor sie zu Burger King gelaufen waren. Es gab keine Möglichkeit, sie schnell genug dorthin zu bringen. Ich war absolut entsetzt. Ich musste schnell denken. Alles, woran ich denken konnte, war dieser Junge aus Texas, der vor ein paar Jahren an Feuerameisenstichen gestorben war. Ich war mir ziemlich sicher, dass er schon nach wenigen Stichen gestorben war. Und dieser Junge auf dem Parkplatz schien Hunderte zu haben. Dann sah ich ihre Getränke auf der Motorhaube des Autos, in einem dieser Papphalter. Ich griff sie mir, beginnend mit der großen Limonade der Mutter, und schüttete sie mit aller Kraft über die Beine des Jungen, um so viele Ameisen wie möglich wegzuspülen. Dann benutzte ich die beiden kleinen Getränke der Kinder für die Rückseite und Innenseiten seiner Beine. 99% der Feuerameisen waren weg. Der Junge schrie immer noch, aber nachdem ich den Rest mit meinem Handschuh entfernt hatte, war der akute Notfall vorbei. Ich sagte der Mutter, sie solle den Jungen zurück zu Burger King bringen, damit wir den Erste-Hilfe-Kasten nutzen konnten. Sie trug ihn, immer noch schreiend, während die anderen beiden Kinder ihr dicht folgten. Ich führte sie durch den Lieferanteneingang und rannte ins Büro, um den Erste-Hilfe-Kasten zu holen. Sie trug Brandsalbe auf seine Beine auf, während ich den Notruf wählte. Der Krankenwagen war in 5 Minuten da. Der Junge schrie nicht mehr, weinte aber noch. Die Sanitäter übernahmen. Die Mutter umarmte mich tränenüberströmt dankend. 24 Stunden später erfuhr ich, dass der Walmart-Manager von einer einheimischen Familie wegen der gefährlichen Zustände im Geschäft verklagt worden war. Der Manager wurde entlassen und durch einen Interimsleiter ersetzt. Die Kammerjäger kamen innerhalb einer Woche und beseitigten die Feuerameisen. Ende gut, alles gut, oder? Aber es war definitiv der erschreckendste Moment meiner gesamten Burger King-Karriere, die übrigens nicht lange danach endete. Diese Art von Ort, der einem schon beim Näherkommen Schauer über den Rücken jagte. Es war ein riesiges Backsteingebäude, halb von Efeu überwuchert, mit Fenstern, die wie leere Augen wirkten. Meine Schicht ging von 22 bis 6 Uhr morgens und meist patrouillierte ich allein durch 4 Stockwerke und einen Keller, der nach feuchter Erde und Verwesung roch. Die ersten Wochen verliefen ruhig. Knarrende Rohre, flackernde Neonlichter, nichts, was ich nicht hätte bewältigen können. Ich machte meine Runden, füllte das Logbuch aus und versuchte nicht daran zu denken, wie sich der Ort anfühlte, als würde er mich beobachten. Diese letzte Nacht begann wie jede andere. Ich kam gegen 21.45 Uhr im Krankenhaus an, nahm meine Taschenlampe und unterschrieb die Anwesenheitsliste. Die Luft lag schwer im Raum, als stürmte etwas heran, obwohl der Himmel klar war. Ich begann meine Runde im Erdgeschoss, schloss Türen und testete Alarmanlagen. Alles war in Ordnung, bis gegen Mitternacht, als ich im 3. Stock ankam, wo sich die alte psychiatrische Station befand. Ein langer Flur, abgeriegelt durch Doppeltüren. Niemand betrat diesen Bereich. Er war seit den 80er Jahren geschlossen. Mitten im Flur hörte ich es. Ein scharfes Klopfen, als würde jemand mit den Knöcheln gegen Glas trommeln. Zuerst kaum hörbar zwischen dem Summen der Ventilatoren. Ich blieb stehen, der Lichtkegel meiner Taschenlampe glitt über die Wände. Das Geräusch kam von den Türen zur Station. Klopf, klopf, klopf. Stetig. Absichtlich, als wolle jemand meine Aufmerksamkeit erregen. Mein erster Gedanke. Vielleicht die Wasserrohre. Alte Gebäude machen seltsame Geräusche, oder? Doch dies fühlte sich anders an, hatte einen Rhythmus, fast wie ein Code. Vorsichtig näherte ich mich, meine Stiefel quietschten auf dem Linoleum. Das Klopfen wurde lauter, eindringlicher. Ich richtete die Taschenlampe auf die kleinen Fenster in den Türen, erwartete nur Staub und Schatten. Stattdessen erhaschte ich eine Bewegung. Eine dunkle, schmale Gestalt, die sich aus meinem Blickfeld schlängelte. Mein Herz hämmerte wild. Ich griff nach dem Funkgerät, meine Stimme zitterte. »Hallo, hier Sicherheit! Zeigen Sie sich!« Stille. Das Klopfen stoppte, doch nun fühlte ich mich entblößt, als wüsste das Wesen hinter den Türen, dass ich hier war. Ich funkte meinen Vorgesetzten Greg an, der im Hauptbüro etwa 20 Meter entfernt saß. »Wahrscheinlich nur ein paar Kids, murmelte er halb verschlafen. Schau nach und melde dich. Kinder um Mitternacht in einer abgeschlossenen Klinik? Das glaubte ich nicht. Ich überprüfte die Türen. Verschlossen, keine Anzeichen eines Einbruchs. Trotzdem ließ mich das Gefühl nicht los, nicht allein zu sein. Ich ging weiter, redete mir ein, es sei Einbildung. Doch meine Hände zitterten unaufhörlich. Um 1.30 Uhr war ich im zweiten Stock und kontrollierte den alten OP-Trakt. Die Luft hier war kälter, diese Art von Kälte, die bis in die Knochen kriecht. Ich markierte meine Checkliste, als ich Schritte hörte. Leise, ungleichmäßig, wie von barfüßigen Schritten. Sie kamen aus dem Flur, den ich bereits überprüft hatte. Ich drehte die Taschenlampe, hielt den Atem an. Der Gang war leer, doch die Schritte kamen näher, klatschten auf den Boden. »Wer ist da?« »Srenje«, rief ich. Meine Stimme hallte. Das Geräusch stoppte kurz. Völlige Stille. Dann, direkt hinter mir, ein Flüstern. Tief und rau, als streife es mein Ohr. »Bleib«. Ich wirbelte herum. Der Lichtstrahl schnitt durch die Dunkelheit. Nichts. Niemand. Mein Puls raste so stark, dass mir schwindlig wurde. Ich wich zurück, prallte mit der Schulter gegen eine Wand und da bemerkte ich den Geruch. Süßlich, widerlich, wie faulendes Obst. Ich wartete nicht, um herauszufinden, was es war. Ich rannte zur Treppe. Meine Stiefel hämmerten auf den Boden, das Flüstern hallte in meinem Kopf. Ich spürte Augen, die mir in den Rücken bohrten, mir folgten. Ich verbarrikadierte mich im Sicherheitsbüro im Erdgeschoss. Meine Hände zitterten, während ich die Kameras überprüfte. Die meisten Aufnahmen waren verschwommen, doch die Kamera im dritten Stock, auf der Psychiatrie, zeigte etwas, das mir den Magen umdrehte. Eine verschwommene, humanoide Gestalt stand mitten im Flur. Bewegungslos, direkt in die Kamera starrend, den Kopf geneigt, als studiere sie mich. Ich blinzelte. Das Bild wurde zu rauschen. Als es zurückkam, war der Gang leer. Ich blieb stundenlang im Büro, zu verängstigt, um mich zu rühren. Gegen 4 Uhr musste ich die letzte Runde drehen, einschließlich des Kellers. Den hatte ich die ganze Nacht gemieden. Im Keller lag die alte Leichenhalle, ein Ort, den sogar die Tagschicht mied. Doch wenn ich sie ausließ, würde ich meinen Job verlieren und ich brauchte das Geld. Ich nahm die Taschenlampe, holte tief Luft und ging hinunter. Der Keller war ein Labyrinth aus Betonwänden und rostigen Rohren. Die Luft war feucht, erfüllt von Moder und etwas Schlimmerem, etwas Metallischem, wie Blut. Meine Taschenlampe flackerte, warf lange Schatten, die sich zu winden schienen. Ich überprüfte die Lagerräume, als das Klopfen erneut begann, diesmal lauter, von der Leichenhallentür am Ende des Gangs. Mein Mund wurde trocken. Ich wollte umkehren, doch etwas Neugier oder Dummheit trieb mich vorwärts. Das Klopfen stoppte, als ich die Tür erreichte. Ich packte die Klinke, meine Handflächen schwitzten und drückte. Der Gestank traf mich wie eine Welle. Faulig, überwältigend, als wäre etwas hier verrottet. Meine Taschenlampe flackerte und ging aus. Ich stand in völliger Dunkelheit, mein Herzschlag dröhnte in den Ohren. Dann hörte ich Atem, langsam, feucht, als hätte jemand Flüssigkeit in den Lungen. Er war nah, zu nah. Ich fummelte nach meinem Handy, schaltete die Taschenlampe ein. Die Leichenhalle war leer, keine geöffneten Schubladen, keine Leichen. Doch der Boden war staubig und im Staub waren Fußabdrücke, klein, barfuß. Sie führten von der Tür zur Rückwand, wo sie einfach aufhörten, als wäre jemand ins Nichts gelaufen. Ich wich zurück, keuchend, und dann sah ich es. An die Wand gekratzt, in krakeligen Buchstaben, standen die Worte: »Bleib bei uns«. Ich rannte. Ich hielt erst an, als ich in meinem Auto saß, Türen verriegelt, Motor an. Ich fuhr direkt nach Hause. Das Flüstern wiederholte sich in meinem Kopf. Später hörte ich die Audioaufnahme von meinem Handy ab. Man hörte meinen Atem, meine Schritte und dann, klar wie am Tag, eine Stimme, die nicht meine war. »Du kannst nicht gehen.« Ich kündigte am nächsten Morgen, kehrte nie nach Willow Creek zurück. Ein Freund recherchierte und fand heraus, dass das Krankenhaus eine dunkle Vergangenheit hatte. verschwundene Patienten der Psychiatrie, Krankenschwestern, die nach Stimmen kündigten. Manche sagen, es sei verflucht, auf Land gebaut, wo vor langer Zeit etwas Böses begraben wurde. Ich weiß nicht, was wahr ist. Ich weiß nur, dass ich seitdem nie wieder Nachtschichten übernahm. Ich war schon immer ein Nachtmensch, deshalb arbeite ich ausschließlich in Nachtschichten. Ich komme nicht wirklich gut mit anderen Menschen zurecht, egal ob Kollegen oder nicht. Also habe ich mir einen Job gesucht, den ich komplett alleine machen kann und wurde nach meinem Highschool-Abschluss Nachtwärter im örtlichen Schulbezirk. Schulen haben schon immer Nachtreinigung als Teil der Gesundheitsvorschriften in den meisten Gebieten gehabt. Aber in den letzten Jahren ist das natürlich noch viel wichtiger geworden. Mein erster Job war in einer ziemlich großen Schule, von der Grundschule bis zur Highschool. Tagsüber gab es ein paar Hausmeister, aber nachts waren es nur noch eine andere Person und ich, die die Schule in zwei Hälften aufteilten. Meine Kollegen und ich haben fast nie interagiert, was ich sehr zu schätzen wusste. Jede Nacht werden alle Böden gewischt oder gesaugt, jeder Schreibtisch, jeder Tisch und jede Türklinke desinfiziert und jede Toilette, jedes Urinal und jedes Waschbecken gereinigt. Es dauert eine ganze 8-stündige Schicht, um das zu erledigen, und in dieser Zeit spreche ich mit niemandem. Es ist großartig, ehrlich gesagt. Die meisten meiner Kollegen sind Frauen und die wollen auch nicht, dass ich mit ihnen rede. Wenn ich Leuten von meinem Job erzähle, denken viele, das Schlimmste sei das Aufräumen der Sauereien, die die Schüler hinterlassen. Und größtenteils haben sie recht. Aber ich sage ihnen immer, ich würde lieber jede Nacht 10 verstopfte und traumatisierte Toiletten freimachen und reinigen, als den ganzen Tag direkt mit einem anderen Menschen arbeiten zu müssen. Besonders mit einer Horde Minderjähriger. In letzter Zeit habe ich ein Beispiel, das ich anführe, um zu erklären, warum ich das sage. Es war die Nacht nach Halloween. Ich kam zu meiner üblichen Schicht von 20 bis 5 Uhr und fing an, ohne auch nur meiner Kollegin Hallo zu sagen. Wir begannen an entgegengesetzten Enden und trafen uns in der Mitte, also sahen wir uns nur, wenn wir fertig waren. Die erste Stunde war ziemlich normal, bis auf eine offensichtliche Abweichung. Ich höre immer leise Musik über meine Kopfhörer, aber durch sie hindurch hörte ich trotzdem etwas. Normalerweise ist das Personal vor 20 Uhr weg, aber manchmal bleibt jemand länger. Ich konnte nicht ausmachen, was ich durch die Musik hörte, aber ich war nicht in der Stimmung, sie auszuschalten, also ignorierte ich es einfach. Eine Weile später machte ich eine Pause vom Wischen, um das Wasser im Eimer zu wechseln. Ich war etwa 5 Minuten weg, aber als ich zurückkam, ging ich durch einen der Flure, die ich gerade gewischt hatte, und bemerkte, dass das nasse Bodenschild umgefallen war. Aus rechtlichen Gründen musste ich auf den nassen Bereich treten, um es aufzuheben und dann meine Fußabdrücke neu wischen. Verärgert ging ich hin, blieb aber einen Moment wie angewurzelt stehen, als etwas anderes meine Aufmerksamkeit erregte. Es gab noch eine weitere Reihe von Fußabdrücken im Wasser, die zum Schild hin und zurück führten. Es waren kleine Abdrücke, wie von einem Kind. Nachdem ich das Schild aufgehoben hatte, folgte ich den Abdrücken, wissend, dass ich auch darüber wischen müsste, also praktisch den ganzen Flur neu machen. Die Abdrücke führten bis zum Ende, wo eine Treppe in den zweiten Stock war. Von dort aus trockneten sie schnell. Wütend stieg ich die Treppe hinauf und kam im zweiten Stock an, aber es war niemand da. Ich holte mein Handy aus der Tasche und pausierte die Musik, um hören zu können, ob jemand herumlief. Gerade als ich nach unten schaute, sah ich am Ende des Flurs eine Bewegung. Ich hörte auch eine Menge Schritte, die durch die leere Schule hallten. Ich ging zum Ende des Flurs, aber als ich dort ankam, war immer noch niemand zu sehen. Dann hörte ich das Lachen eines kleinen Kindes. Ich fühlte mich wie in einem Horrorfilm, aber in dem Moment war ich mehr verärgert als verängstigt. Ich schaute mich ein paar Sekunden um, bis ich einen lauten Knall im ersten Stock hörte. Ich rannte hinunter und verlor fast den Verstand, als ich sah, dass der Wischeimer, den ich gerade gefüllt hatte, umgestoßen war. Das Wasser war überall in einem riesigen See verteilt. Ich fluchte laut, als ich zum nächsten Schrank ging, um einen trockenen Mop und ein paar Handtücher zu holen. Es dauerte eine halbe Stunde, das Chaos aufzuwischen und dann noch 15 Minuten, den Flur neu zu machen. Was bedeutete, dass meine Mittagspause auf 15 Minuten verkürzt wurde. Ich war jedoch so wütend, dass ich auf die andere Seite der Schule ging und meine Kollegin unterbrach, um sie zu fragen, ob sie mich verarscht hatte. Sie schien völlig verwirrt und unschuldig. Sie fragte mich, ob alles in Ordnung sei oder ob ich Hilfe brauchte. Aber daraufhin ging ich einfach. Ich rappelte mich auf und ging zurück an die Arbeit. Eine weitere Stunde verging und ich schaffte es, etwas von der verlorenen Zeit aufzuholen. Ich arbeitete wütend und überlegte mir, was ich tun sollte. Ich dachte darüber nach, es der Schule zu melden oder vielleicht selbst die Polizei zu rufen. Aber am Ende dachte ich, alle würden mich für verrückt halten. Genau wie meine Kollegin. Bis 23 Uhr passierte nichts mehr. Plötzlich gingen im ganzen Gebäude die Lichter aus. Es war etwa 3 Sekunden lang stockdunkel, bis die Notbeleuchtung anging und alles in ein rotes Licht tauchte. Es war ein Schock und um ehrlich zu sein, war ich besorgt. Ich versuchte mir einzureden, dass es eine Störung war oder vielleicht Kinder, die herumalberten, aber mein Geist spielte alle möglichen Möglichkeiten durch. Ich hatte Schlüssel für den Elektroraum, wo die Schalter waren, und war der Nähere, also ließ ich alles stehen und liegen und ging dorthin. Ich war wütend, noch mehr Zeit zu verlieren und meine Mittagspause verpasst zu haben, aber auf halbem Weg löschte etwas diese Sorgen aus meinem Kopf. Ich hörte den erschreckendsten Schrei meines Lebens, das panische Kreischen meiner Kollegin, das endlos widerhallte. Ich blieb wie angewurzelt stehen und fühlte mich, als hätte mich ein Stromschlag getroffen. Sekunden später hörte ich das Geräusch einer Tür, die gewaltsam aufging, als würde jemand sie von innen aufbrechen. Ich hoffte, es war meine Kollegin, die floh, und nicht jemand, der in die Schule eindrang. Ich zwang mich, weiterzugehen, und erreichte schließlich den Elektroraum. Ich stand direkt vor der Tür und suchte nach dem richtigen Schlüssel, als ich bemerkte, dass sie bereits einen Spalt offen stand. Langsam drückte ich sie auf, voller Angst vor dem, was ich sehen könnte, und eine Gestalt stand unnatürlich in der Dunkelheit vor mir. Mein Blut gefror. Es hätte jeder sein können. Ich gab den Versuch auf, die Lichter anzumachen und griff stattdessen nach meinem Handy in der Tasche. Doch kaum bewegte ich mich, stürzte die Gestalt vorwärts und knallte mir die Tür vor der Nase zu. Ich fluchte und sprang zurück, stolperte, bis mein Rücken gegen die Wand prallte. Sobald ich das Gleichgewicht wieder hatte, rannte ich los. Ich wollte gehen, aber zum ersten Mal in meinem Leben dachte ich an das Wohlergehen eines anderen und rannte auf die andere Seite der Schule, um meine Kollegin zu finden. Nachdem ich einige ihrer Flure abgesucht hatte, fand ich schließlich ihren Wischeimer allein mitten auf dem Boden, neben einem Badezimmer. Ohne zu zögern ging ich schnell hin, in der Hoffnung, keine Anzeichen zu sehen, dass sie verletzt worden war. Nichts schien ungewöhnlich, außer dass sie nirgendwo zu sehen war. Ich sah überall im schwachen Licht nach, aber soweit ich sehen konnte, war ich allein. Aber nicht ganz allein. Das Geräusch eines lachenden Kindes hallte wieder in der Ferne und säte Angst in meiner Brust. Ich griff nach dem Mopstiel, mangels einer besseren Waffe, und hob ihn aus dem Eimer, das Ende wie einen Speer vor mir. Ich starrte in die Richtung des Lachens, so konzentriert auf den Flur, dass ich Tunnelblick bekam. In einem Moment puren Schreckens flüsterte jemand »Hallo« in mein Ohr. Ich drehte mich um und rammte, ohne nachzudenken, den Mopstiel mit aller Kraft in die Brust dessen, der sich mir genähert hatte. Ich hörte ein Grunzen, als die Person zu Boden ging und eine Sekunde später erbrach. Ich schrie sie an, sie solle mir sagen, wer sie sei, aber dann begann sie zu weinen. Ich konnte hören, dass sie versuchte, sich zusammenzureißen, aber es gelang ihr nicht. Nach und nach erkannten meine Augen, was ich sah. Es war ein Schüler, der auf den Knien lag. Plötzlich wurde meine ganze Angst vor Gefahr durch die Angst ersetzt, meinen Job zu verlieren weil ich einen Schüler geschlagen hatte. Wie sich jedoch in den folgenden Tagen herausstellte, ging alles gut aus. Zwei Neuntklässler-Zwillinge und ihr jüngerer Bruder hatten die Idee, den Halloween-Geist am Leben zu erhalten und dem Nachtschulpersonal einen Streich zu spielen, indem sie sich in den Schließfächern versteckten. Es gab überall im Gebäude Schließfächer, die nicht benutzt wurden und keine Schlösser hatten. Und diese Kinder waren schlank genug, um sich nach ihren außerschulischen Aktivitäten darin zu verstecken. Sie schafften es, nicht suspendiert zu werden, wahrscheinlich weil sie viel weinten. Der Schulbezirk verstand meine Handlungen und ließ mich meinen Job behalten, aber ich wurde in eine andere Schule versetzt. Kurz gesagt, das ist der Grund, warum ich keine Menschen mag. Besonders keine Kinder.